Hi, herzlich willkommen zum People of Tech Podcast des Wilmsgymnasiums. Wir befinden uns gerade im Studio in Delmenhorst mit Sophie Grimme, meiner Gästin heute. Wir haben darüber gesprochen, wie KI in Menstruations-Apps, im Altersheim und im Daily Life Platz findet. Viel Spaß mit der Folge! Du arbeitest bzw. forschst am Office Institut in Oldenburg. Ich mache im Sommer mein Abitur. Was würde für einen Studiengang am Office in Oldenburg sprechen?
Also an der Uni Oldenburg zu studieren und dann am Office zu forschen oder bei uns Unterricht zu haben, also verschiedene Vorlesungen zu besuchen. Da spricht auf jeden Fall für, dass wir ein sehr interdisziplinäres Team haben, ein sehr internationales Team auch. Wir haben viele Projekte, wo man richtig ins Tun kommt, wo man andere Technologien kennenlernt, wie zum Beispiel E-Textiles oder 3D-Druck, Lasercutting, die üblichen Geschichten. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass es ein sehr facettenreicher Studiengang ist, wo man nicht nur die reine Informatik, sondern auch darüber hinaus andere Anwendungsfälle kennenlernt.
Am Weltfrauentag und auch beim Zukunftstag besteht eine Zielsetzung darin, mehr Frauen für MINT-Karrieren zu begeistern. Wenn du dich in deinen Forschungsschwerpunkten umschaust, zu denen wir gleich kommen, würden mich zwei Beobachtungen von dir interessieren. Erstens, wie hoch ist die Frauenquote? Und zweitens, ist es bei verhältnismäßig neuen Forschungsthemen einfacher, eine ausgewogene und gleichberechtigte Zusammenarbeit der unterschiedlichen Geschlechter zu schaffen?
Also die Ausrichtung, die wir am Office oder in der Abteilung, in der ich arbeite, wir haben am Office ja vier Abteilungen. Das eine ist Energie, dann haben wir Produktion, Gesundheit und meine Abteilung heißt Gesellschaft. Das heißt, wir kümmern uns um gesellschaftsrelevante Technologien. Und dort forschen wir im Bereich Human-Computer Interaction. Das ist eine Sparte der Informatik, wo wir so ein bisschen an der Schnittstelle zum Design und Sozialwissenschaften und Informatik forschen. Und ich würde sagen, dass in dem Forschungsbereich, das schon gut ausgeglichen ist. Also ich habe Es ist immer Luft nach oben und immer noch Potenzial da. Eine genaue Quote kann ich jetzt gar nicht sagen. Für unsere Abteilung ist es auf jeden Fall nicht 50%. Und ich glaube auch für das Office, da können wir auch noch mehr nachholen. Aber wir haben Initiativen, du hast es selbst auch schon angesprochen, wir setzen uns da auf jeden Fall auch für ein, machen da viel Werbung auch an Schulen oder zu Girls Days. Unsere Agenda von unserer Vorständin Susanne Boll ist auch 25% in 25 Jahren, das ist ihre Agenda, dass wir da die Frauenquote von 25% erreichen. Also es wird auf jeden Fall viel getan und ich würde sagen, in diesen kleineren Disziplinen, die dann auch ein bisschen menschennäher sind, haben wir auch schon eine gute Tendenz, dass mehr Frauen da auch für begeistert sind.
Voll cool. Und wann hast du dich entschieden, dass das Zusammenwirken von Mensch und Maschine im Fokus deines Berufs steht?
Das war bei mir tatsächlich eher zufällig. Ich habe gar nicht so, also als ich mein Abi gemacht habe, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, jemals was Technisches zu machen. Das war gar kein Interessensgebiet von mir. Ich fand Pflanzen voll toll oder Menschen. Also ich habe mich immer eher in sozialen Berufen gesehen und habe dann sehr spontan meine Mutter fair musste mich für einen Bachelorstudiengang noch einschreiben, weil ich noch im Ausland war. Und dann habe ich den bekommen und in diesem Studiengang gab es ein Modul, das war Mensch-Maschinen-Interaktion. Und das war so für mich das kleinste Übel. Ich war nicht so glücklich mit meinem Bachelor. Mhm. Und habe dann da aber ziemlich viel Potenzial gesehen, fand das sehr cool, hatte eine richtig tolle Abschlussarbeit. Und bin dann für den Master nach Weimar gegangen. Das war dann Human-Computer-Interaction, also dasselbe auf Englisch. Und das war goldrichtig. Da habe ich dann qualitative Forschungsmethoden und Ansätze kennengelernt. Das heißt, ich war sehr viel mit Menschen zusammen und habe die dann in verschiedenen Studienformaten verstehen gelernt und da dann halt geschaut, wie unter verschiedenen Themen Menschen Technologien benutzen oder erleben und darauf dann passendere Lösungen zu entwickeln. Und das hat mir sehr gut gefallen und jetzt kann ich es mir gar nicht anders vorstellen. Also es war ein sehr spontaner, ungeplanter Weg.
Voll cool. Und codest du auch?
Ich habe das gelernt natürlich im Studium. Das ist auch Voraussetzung. Und ich würde auch sagen, dass ich es noch kann. Es ist aber nicht es ist nicht das, wo ich am meisten Freude beim finde und auch nicht das, wo meine größte Kompetenz liegt. Und das finde ich auch ganz gut in der Fachdisziplin, dass man schon auch, es ist so divers, man kann so viele verschiedene Richtungen einschlagen. Ich habe Kollegen und Kolleginnen, die sich nur mit VR beschäftigen oder andere, die sich total mit KI und den Neuerungen beschäftigen. Und bei mir ist es dann die Frauengesundheit und eher die Datenperspektive und eine rein qualitative Forschungsarbeit, was ich sehr spannend finde, dass HCI das auch so ermöglicht. Und genau, also ja, ich kann noch coden, aber nein, ich mache es nicht täglich.
Voll, also ich finde das persönlich auch sehr interessant, weil ich bin auch sehr tech-interessiert, aber auch eher in dem Bereich, wo du arbeitest, also auch gar nicht, was so Coden angeht. Da bin ich einfach auch nicht so der Typ für. Und was genau machst du? Und also welche Berufsfelder gibt es außerhalb der typischen Informatiker auch in der Tech-Welt, also die du auch kennst oder den Beruf, den du auch ausübst?
Also den ich jetzt gerade habe oder dann Anschlussfähigkeiten, Möglichkeiten?
Sowohl als auch.
Also jetzt gerade als wissenschaftliche Mitarbeiterin ich arbeite auf verschiedenen Projekten und in meinem ersten Projekt haben wir eine Menstruations-App entwickelt auf einem Architekturstandard, der heißt Gaia X, um zu zeigen, dass das Teilen von sensiblen Gesundheitsdaten über einen europäischen Datenraum Sinn ergeben kann in dem Alltag von Menschen. Der Use Case hieß selbstbestimmte Alltagsgesundheit. Und genau, daraufhin haben wir halt diese Menstruations-App entwickelt, die ich erforscht habe durch Studien mit Menschen, haben wir da herausgefunden, wie die Anforderungen sind an das Teilen von sensiblen Gesundheitsdaten. Und genau, im Folgeprojekt, wo ich jetzt arbeite, geht es um postpartale Depression. Also nach der Geburt eines Kindes können die Eltern an einer Depression erkranken wegen dieser Geburt. Und das ist leider viel zu wenig erforscht, auch viel zu wenig besprochen in der Gesellschaft. Und da entwickeln wir jetzt gerade eine Technologie, die sich nicht auf Bildschirme verlässt, also die keine Screens verwendet, sondern ambient in den Alltag integriert werden kann und zeigen somit auch, dass wir so auch Unterstützung ermöglichen können, wenn man nicht immer ein Handy greifbar hat oder auch nicht nutzen möchte, weil das in der bei kleinen Kindern einfach nicht empfohlen wird. Und genau, also insgesamt gucke ich mir also an, wie wir mit Technologie, mit digitalen Technologien Menschen in bestimmten Lebenssituationen, also in meinem Anwendungsfall sind es Frauen in verschiedenen Lebenssituationen, unterstützen können. Und mein Hauptschwerpunkt in meiner Dissertation ist dann, wie wir mit mehr Datenhoheit, also wenn ich selber entscheiden kann, welche Daten erhoben werden, wie die verwendet werden, was mit dem passiert, wie man mit mehr Datenhoheit dann auch mehr Empowerment schaffen kann und die Menschen mehr zu selbstständigen Entscheidungen befähigen kann.
Ich finde das richtig toll. Also ich bin auch total interessiert an so Frauengesundheit und dass du da jetzt mal so eine technologische Einsicht, so Einblicke gibst, finde ich total interessant, weil ich habe selber die Flow-App auf meinem Handy und das ist halt so, ja, okay, ich lade mir die halt runter, aber da steckt ja eigentlich viel mehr hinter und auch genauso wie du sagst, auch so, es sind ja eigentlich mega sensible Daten, die ich da einfach so preisgebe. Für mich ist das, also für mich als jemand Gen Z, ich bin einfach aufgewachsen, ich trage da alles einfach ein, aber das ist ja total sinnvoll und total wichtig. Ja. Ich bin voll, voll happy irgendwie, dass du mein Gast bist, voll toll. Wir waren 2024 auf der AI for Good Messe in Genf und da haben wir Roboter, Kuscheltiere, gesehen und kennengelernt, die Senioren helfen sollen, einfach unterstützen sollen, mental helfen sollen. Und auch du hast dazu veröffentlicht. Eine verbreitete Meinung ist, das ist ethisch nicht vertretbar und führt zu noch mehr Einsamkeit, weil die Familienangehörigen sich weiter zurückziehen. Was ist mal deine Meinung dazu?
Ja, ich finde, da ist der Kontext sehr entscheidend, dass man sich denen anguckt, was wir mit Human-Computer-Interaction machen. Also, dass wir da wirklich schauen, welche Nutzendengruppe haben wir, was sind deren Anforderungen, wie sieht deren Alltag aus, was ist der Kontext, mit dem wir uns hier beschäftigen. Und ganz allgemein würde ich auch nicht sagen, lass uns ganz viel Technologie zu älteren Menschen bringen oder zu SeniorInnen. Ich finde aber in gewissen Kontexten, wenn Menschen vielleicht sehr isoliert leben, also sehr weit weg von ihren Angehörigen oder wenn sie vielleicht Mobilitätseinschränkungen haben, dann kann es schon auch Sinn ergeben. Also das finde ich, darf man dann auch differenzierter betrachten. Und in meiner Forschung ging es um demenzerkrankte Menschen, die in Pflegeeinrichtungen gelebt haben. Und das haben wir in Dänemark gemacht, dieses Projekt. Das heißt, es waren in der dänischen Gesundheitsversorgung ist das dann auch, nachdem die Familie sich um die Familienangehörigen gekümmert haben. Also es wäre praktisch dann so der letzte Aufenthalt für diese erkrankten Menschen. Und dort hat man einfach gesehen, dass oder die, unsere Zielgruppe war da eher die die Mitarbeitenden in diesen Pflegeeinrichtungen, weil die sehr überfordert natürlich waren mit der Vielzahl an Patientinnen, aber auch zwischenzeitlich absaugen, entertain, jemanden noch irgendwie eine witzige Geschichte erzählen. Da war einfach viel, viel Überforderung. Und da haben wir dann den Roboter so umfunktioniert, dass er einerseits funktional den Boden reinigt und andererseits aber auch die Menschen, die BewohnerInnen, die ein Lächeln ins Gesicht zaubert, indem wir denen so ein Katzenaussehen gegeben haben. Und das kam sehr, sehr gut an. Also es war auch, wir hatten da natürlich auch Bedenken, weil wir von den Mitarbeitenden gesagt bekommen haben im Vorhinein, dass die BewohnerInnen sehr kritisch auf herkömmliche Staubsaugerroboter reagiert haben, weil die das nicht so richtig abschätzen konnten. Wo fährt der hin? Was will der von mir? Was ist das überhaupt? Und halt auch so eine Stolperfalle ist. Und deswegen waren wir natürlich auch sehr vorsichtig während der Studie, wurden da auch begleitet von PflegerInnen. Und die Reaktion der BewohnerInnen war aber sehr, sehr schön, weil die haben teilweise verstanden, dass es sich um ein technisches Objekt handelt. Die haben auch das Aussehen kommentiert. Die haben auf die Katze raufgeklopft. Aber trotzdem gesagt, Mensch, wo willst du denn hin? Kommst du mit in mein Zimmer? Und du bist ja süß. Also es war trotzdem so eine Bindung da, obwohl sie das auch als technisches Objekt gesehen haben. Und ich finde, das zeigt dann also schon, dass in den richtigen Situationen Technologie auch hilfreich sein kann und guten Gewissens auch eingesetzt werden kann.
Hast du Apps oder Technologien, die leicht zugänglich sind und die mir zum Beispiel, was so Thema Mental Health oder auch Frauengesundheit, die ich mir einfach runterladen kann oder irgendwelche Tipps, die du mir geben kannst? Oder etwas vielleicht, was du auch selber benutzt in deinem Alltag als so Technologie?
Also das ist ja auch manchmal so ein bisschen grotesk, dass man selbst sehr stark an einem Thema forscht oder arbeitet und es sich dann für sich selbst gar nicht so zu Herzen nimmt und anwendet. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich da das beste Toolset habe an Apps und Technologien, die ich jeden Tag verwende. Ich bin tatsächlich auf einen Menstruationstracker umgestiegen, der meine Daten nur noch lokal verarbeitet, weil ich da durch diverse Schlagzeilen auch einfach kritisch und unsicher geworden bin und dann da auch gerne kleinere Unternehmen unterstütze. Und die Gründerin kenne ich auch. Da, glaube ich, würde sie sich auch freuen, wenn ich das hier erwähne. Die App heißt Drip und die speichert die Daten rein lokal. Das bedeutet aber auch, dass man du kannst sie halt nicht von verschiedenen Geräten verwenden. Also du hast das einfach auf deinem Handy. Und genau, das finde ich ist eine tolle App. Und sonst Mental Health, da gibt es bestimmt auch irgendwas, was mir danach dem Podcast wieder einfällt.
Vielleicht hast du irgendwas so gerade spontan einfach zu sagen, aber ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich dachte nur, wenn ich hier schon mal eine Expertin habe. Ja,
aber das würde ich tatsächlich bei Drip oder allgemein, man kann sich da auch nochmal schlau machen, was einem wichtig ist bei seinen Menstruationsdaten. Mhm. Auch da ist es ja wieder so, dass nicht jede Frau dieselbe Gesundheit durchläuft. Also die eine Person hat ganz andere Anforderungen an ihre Daten als eine andere Person. Und auch in meinen Studien hat man gesehen, dass viele Frauen auch bereit sind, solche, ich nenne es mal Trade-offs, einzugehen. Also ich verkaufe oder ich bin dazu bereit, dass meine Daten nicht sicher behandelt werden, weil ich einfach so sehr darauf angewiesen bin, was mir diese App gibt. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Und deswegen finde ich, darf man sich da einfach nochmal genauer mit beschäftigen, wie wichtig sind mir diese Daten, um welche Daten handelt es sich hier eigentlich, die ich hier erhebe und die ich hier tracke. Und je nach diesen Anforderungen gibt es bestimmt auch die passende Lösung. Für mich war es jetzt diese lokale App. Und genau, da gibt es aber mittlerweile ein Mehr an Menstruationstrackern. Also da wird man bestimmt fündig.
Kommen wir zurück zu den zu der Katze, war das bei euch in der Studie. Es wird ja auch oft diskutiert, dass es immer mehr, dass die Einsamkeit, vor allem bei der Generation Z, sich immer mehr spreadet, dass wir immer mehr ein Einsamkeitsgefühl haben und weniger ein Gemeinschaftsgefühl. Denkst du, die Katze wird zukünftig vielleicht nicht nur im Seniorenheim, war das ja bei euch, rumlaufen, sondern vielleicht auch in Jugendeinrichtungen oder in anderen Altersgruppen?
Spannender Gedanke. Also im Jugendalter habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Während der Studie und auch danach haben wir viel über Krankenhaussituationen nachgedacht. Also
stimmt,
das
so ein,
und das wird ja jetzt, das passiert ja auch vermehrt, dass Reinigungsroboter eingesetzt werden in Krankenhäusern, die dann auch noch witzig aussehen und irgendwie was Tolles können. Und da haben wir damals an Kinderpsychologie oder Psychiatrien gedacht oder allgemein Kinderkrankenhäuser. Da würde ich das, könnte ich mir das auch vorstellen. Ob das jetzt die Einsamkeit einschränken kann, das finde ich, ist, glaube ich, nochmal, oder limitieren kann, ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema, was man sich dann nochmal ein bisschen anders angucken kann, weil die Katze, das ist, ich glaube, da kommt dann auch irgendwann eine Gewöhnung und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so aufregend und so unterhaltsam. Aber da gibt es zum Glück auch ganz viele Ansätze und Forschungen, wie man diese globale Vereinsamung auch ein bisschen in den Griff bekommen kann. Also da habe ich auch viele Kollegen und Kolleginnen, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Ja, es war einfach auch nur eine spontane Idee. Ich dachte vielleicht.
Ja, absolut.
Aber das ist ja echt voll cool auch, dass das geklappt hat, auch mit den. Also ich finde das total interessant, dass sie dann auch raufgeklopft haben und einfach total interessiert dran waren. Bleiben wir mal bei der jüngeren Altersgruppe. Sollten Kinder KI-gestützte Lesekuscheltiere bekommen, denen sie vorlesen, mitsamt Korrektur und gegebenenfalls adaptiven Förderung bei Leseschwächen?
Das ist auch eine sehr spannende Frage. Lese-unterstützende Kuscheltiere.
Ja.
Also so der erste, mein erster Impuls wäre, warum nicht? Das wäre so die erste Idee. Aber dann ist natürlich, es kommen dann im zweiten Moment dann wieder ganz viele Fragen. Wie wäre mit den Daten? Wie wird damit umgegangen? Wie kann ich verhindern, dass das Kind nicht vielleicht irgendwelche intimeren Informationen preisgibt, die wir nicht in der KI haben wollen? Wie kann man sicherstellen, dass es sich wirklich nur um diese Daten handelt? Also nicht auch irgendwie noch andere Situation mitzuhört oder ähnliches. Also
Stimmt,
da will ich mir auch wieder genauer den Kontext angucken. Aber insgesamt glaube ich schon, dass es viele Situationen gibt, in denen sowas auch wo es auch unterstützend wirken kann. Vor allem so beim Korrigieren. Wir haben auch bei uns in der Abteilung jetzt auch viele neue Roboter, die wir nach und nach dazu bekommen. Und einer ist auch so ein, den haben wir noch nicht, aber der soll bald kommen, ist so ein kleiner Companion, der dann auf dem Schreibtisch steht und ich weiß noch nicht, was der kann, aber vielleicht kann der auch korrigieren oder motivieren, wenn man mal ein Loch hat. Aber ich finde das auf jeden Fall spannend. Ich glaube, wir haben ganz viele Möglichkeiten und wenn man das richtig gestaltet, wofür wir in unserer Disziplin oder wo wir so hinterher sind, dann glaube ich schon, dass wir da auch viele Mehrwerte schaffen können.
Wie dürfen wir uns das Zusammenwirken von Mensch und Maschine in 5 Jahren vorstellen?
In 5 Jahren, das ist gar nicht so lang, ne?
Nee, eigentlich echt nicht.
Aber 5 Jahre, da kann sich auch viel verändern. Also wenn ich so meinen Weg angucke, das finde ich ganz, ganz interessant. Als ich vor 4 Jahren angefangen habe mit dem Thema, das war eine sehr spontane Entscheidung. Nach einer Studie habe ich so gesagt, ich glaube, ich möchte Frauengesundheit machen irgendwie. Ja, und dann auf einmal war das die genau richtige Entscheidung. Und damals wusste ich so wenig. Ich wusste so wenig über den weiblichen Körper. Ich hätte mich auch nicht als Feministin bezeichnet. Und es hat sich so viel verändert in 4 Jahren. Und deswegen, und auch technologisch. Also meine Doktormutter hat letztens mal zu mir gesagt, dass sie das sehr schön findet, wie sich die Paper so in den Jahren verändert hat. Also, dass man richtig sieht, wie der Prozess ist vom ersten Paper zum dritten. Und da habe ich darauf geantwortet, ist das so, dass ich mich verbessert habe oder hat sich die KI einfach verbessert? Ist die KI besser geworden über die Jahre? Ich glaube, es ist an beiden was Wahren dran, also eine Wahrheit dran. Aber ich glaube, dass wir noch viel mehr von Technologie umgeben sein werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einen größeren Trend wieder weg davon gibt. Also man sieht ja auch, dass Leute mehr wieder in persönliche Beziehungen wollen, sich mehr Leute aus sozialen Medien verabschieden, auch kritischer werden, wenn es um die Datenspeicherung geht oder welche Unternehmen wo mitwirken. Also ich finde, man sieht so beide Trends ganz stark. Deswegen es bleibt spannend. Ich kann nicht genau mir vorstellen, wie es sein wird, aber ich hoffe, dass wir da einen guten Umgang mit finden, der uns eher gesünder als kränker macht, so im Hinblick auf die Einsamkeit.
KI ist in vielen Bereichen ein Booster. Wäre eine solche Entwicklung seit ChatGPT denkbar gewesen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man absehen konnte, wie mächtig KI wird. Aber ich glaube, dass sich das Verhältnis zu der KI nochmal verändert hat. Also dass diese Ängste, die wir da am Anfang hatten und wir werden alle keine Arbeitsplätze mehr haben, dass das sich ein bisschen verändert hat über die Jahre. Ja.
Kommen wir zu einem Thema, das bedrückend ist, aber gerade deshalb nicht verschwiegen werden darf. Postpartale Depression. Du hast es vorhin schon angesprochen. Depression bei Müttern nach der Geburt und auch bei Vätern.
Auch bei Vätern.
Wie ist dieses Thema eins im Office geworden?
Okay. Das Thema selbst oder im Office arbeiten wir projektbasiert. Das heißt, wir schreiben Anträge für Drittmittel und suchen uns dann immer Projektpartner und dann hat man eine Ausschreibung und darauf bewirbt man sich dann mit einem Thema. Und wenn man viel Glück hat, wenn man selber Zeug hat mit seinem Antrag, dann bekommt man da Geld und kann an diesem Projekt arbeiten. Und wir hatten schon länger vor, also meine ehemalige Gruppenleitung hatte schon länger vor, mit der Stadt Oldenburg was zusammen zu machen und hatte da auch einen guten Kontakt. Und dann kamen so die ersten Gespräche, was könnten wir dafür einreichen. Ich war nur am Rand involviert in diesem Antrag, also in das Schreiben des Antrags. Also ich war schon involviert, aber nicht maßgeblich involviert in der Ideenfindung. Und das ist einfach ein Thema, was immer mehr was viel Aufmerksamkeit hat, viele Ressourcen auch kostet, wenn Menschen von einer postpartalen Depression betroffen sind, weil die sehr schnell Unterstützung brauchen. Es sind viele Menschen betroffen. Ich glaube, die Zahl ist so 10-13%. Also das sind sehr viele, sowohl Mütter als auch Väter, Mütter noch ein bisschen häufiger als Väter. Aber das zeichnet sich dann auch wieder durch ganz andere Symptome aus. Männer haben auch einen anderen Zugang zu psychischen Herausforderungen. Das heißt, die verbalisieren das auch nochmal anders als Frauen. Das ist dann nochmal anders abzulesen. Aber es braucht viele Ressourcen, viele Gelder und Hebammen zum Beispiel oder SozialarbeiterInnen, die davon dann sehen in der Praxis, haben dann häufiger Herausforderungen oder weniger Möglichkeiten und Mittel zu unterstützen. Und ich glaube, daraufhin ist dann diese Idee entstanden, dass da vielleicht auch Technologie unterstützen kann, in der Prävention vielleicht oder dann, wie es jetzt ist, in der Unterstützung im Alltag. Und genau, so hat sich das entwickelt im Antrag. Dann haben wir den Zuschlag bekommen und so konnte ich daran forschen oder darf ich jetzt daran forschen.
Sehr interessant. Tatsächlich habe ich auch in meiner Facharbeit dazu geforscht, also nicht konkret das Thema, aber ich habe geforscht in dem Bereich, ob die KI irgendwann Therapeuten ersetzen kann. Mhm. Und dementsprechend ist es auch immer mal wieder hier ein Thema, auch viele in Präsentationen. Also wir beschäftigen uns auch mit KI in der psychischen Erkrankung auch hier. Wo siehst du die zwei größten Chancen und die zwei größten Risiken bei der KI in psychischen Erkrankungen?
Also einmal kurz vorweg, die bei uns im Projekt, das Artefakt, was ich da baue, also dieser Prototyp, der wird nichts mit KI zu tun haben. Das ist immer so erste Gedanke. Mhm. Oh ja, klar, KI.
Ja, klar.
Aber da haben wir uns auch aktiv gegen entschieden, wegen der Sensibilität der Daten, wegen all dieser Gründe, die wir vorher auch schon besprochen haben. Mhm. Das wird eine Aktivierung des Helfernetzwerks, also durch eine Interaktion mit einem Objekt ohne Bildschirme, wird das Netzwerk, was man sich vorher überlegt hat, aktiviert und bekommt eine kurze Nachricht. Hey, kannst du heute Person X beim Wäschewaschen unterstützen? Und dann bekommt die Person, die diesen Hilferuf abgesetzt hat, eine Nachricht, dass die Person kommt und oder nicht kommt. Und das ist also so, damit wollen wir zeigen, wir können Technologie auch einsetzen, wenn Kinder involviert sind, wenn der Griff zum Handy vielleicht schon zu schwer ist. Und das ist ja manchmal so bei Menschen, die von Depressionen erkrankt sind. Und eine Chance, die KI bei psychischen Problemen mit sich bringt, ist auf jeden Fall die Überbrückung von Wartezeiten. Ich würde niemals sagen, dass eine KI einen Menschen oder Therapeuten oder Therapeutin ersetzen kann. Ich finde, da braucht es viel mehr, also das lebt ja vom Zwischenmenschlichen, so eine Therapie. Und das muss ja auch funktionieren. Also das ist wiederum vielleicht eine Chance für KI, dass man sich die KI ja so bastelt, wie man sie haben möchte. Aber auf der anderen Seite, wir haben einfach zu wenig Therapeutinnen und wir haben zu wenig Plätze und viele Wartezeiten. Und ich glaube, dass da aber vielleicht so in Situationen, in denen es einfach, in denen man einen Gesprächspartner braucht und dass die Freunde oder Familie nicht zugänglich ist, dass da die KI vielleicht überbrücken kann. Mhm. Ja, aber es gibt natürlich auch wieder die Risiken. Wie werden diese Daten verarbeitet? Wie werden die vielleicht weitergegeben? Was hat das vielleicht für einen Einfluss auf die Zukunft der Person? Kann das vielleicht irgendwo vermerkt werden bei einem zukünftigen Arbeitgeber? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also das wären so meine ersten Gedanken dazu. Ja.
Ich hatte auch herausgefunden, dass es vielleicht auch in der Prävention hilft. Psychischen Erkrankungen, also vielleicht so kurz vorher oder einfach halt, wie gesagt, in der Prävention zum Aufklären und so. Das hatte ich noch herausgefunden. Oder halt auch das, was du schon gesagt hast, einfach, also ich glaube, 5 Monate waren das bis zu einem Therapieplatz. Und wenn man da mal vielleicht mit einem Chatbot chatten kann oder vielleicht, man kann ja mittlerweile auch schon reden und telefonieren, das ist vielleicht auch eine Option. Ich selbst habe darüber nachgedacht, im Abitur eine besondere Lernleistung zur Simulierung von Schizophrenie-Erkrankten durch KI zu machen. Siehst du neben der Behandlung auch durch die Simulierung eine Chance bei der Aus- und Weiterbildung von Psychologen?
Ich sehe da auf jeden Fall Möglichkeiten, Fachpersonal auch mit Technologie zu unterstützen im Training oder in der Ausbildung. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade auch im Kopf einen Kollege und oder ehemaliger Kollege und auch Freund von mir, der seine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, wie man Personal auf Intensivstationen unterstützen kann in der Ausbildung durch virtuelle Realität, indem man ihnen ein Intensivstationsszenario präsentiert mit vielen Stressoren, also vielen Stimuli. Blinken und piepen und dass man da aber dann trotzdem noch Aufgaben bewältigen kann, also dass sie so darauf vorbereitet werden.
Ja.
Und er hatte auch tolle Ergebnisse erzielt, also fand ich sehr spannend sein Thema. Und ich denke schon, dass das auf jeden Fall in der Ausbildung auch berücksichtigt werden kann und mit KI dann bei Schizophrenie vielleicht auch, ja.
Was war dein größter Fehler, den du im Rahmen deiner Forschungstätigkeit gemacht hast?
Fehler? Ich wurde letztens gefragt, wenn ich es nochmal machen könnte, was ich anders machen würde. Das ist ja so eine ähnliche Frage. Mhm. Da habe ich darauf geantwortet, nicht viel, weil ich so zufrieden bin mit diesen letzten Jahren. Aber so ein, zwei Sachen, also in Bezug auf KI, das fand ich ganz witzig. Ich habe mal ganz am Anfang, als ich so intensiver angefangen habe, mit ChatGPT zu arbeiten, habe ich dem mal mein Paper gegeben und habe das zusammenfassen lassen. Und das war so katastrophal. Ich könnte das heute noch mal machen, ob sich da was verbessert hat. Aber daraufhin habe ich, es war kein Fehler. Eigentlich war es ein Lernprozess. Aber es war ein Fehler, das zusammenfassen zu lassen, weil er das nicht hingekriegt hat. Da habe ich dann aber daraus gelernt, mich nicht mehr auf Zusammenfassungen von der KI zu verlassen. Und ich würde sagen, also ich habe in den ersten Monaten und auch vielleicht sogar auch Jahren sehr mit mir gehadert, ob qualitative Forschung, so wie ich das mache, genug Forschung ist, ob das ausreicht, um da am Ende einen Doktor für zu bekommen. Und ich glaube, dass das ein Fehler war, das so in Frage zu stellen und dass ich da einfach viel früher auch schon mehr zu hätte stehen können.
Du wurdest für den Helene Lange Preis nominiert und die Zuschauer wissen schon, ob du den auch letztendlich bekommen hast. Gewonnen oder nicht gewonnen? Wie fühlst du dich? Und was denkst du? Was sind deine Gedanken?
Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar und froh, nominiert zu sein. Der Helene-Lange-Preis, der wird ja alle 2 Jahre verliehen an Frauen in digitalen Berufen oder in der People in Tech, also die sich mit Informatik beschäftigen, aber auch einen gesellschaftsrelevanten Bezug haben. Und ich glaube, deswegen bin ich auch besonders dankbar und glücklich über diese Nominierung, weil ich das Thema einfach so wichtig finde und auch heutzutage so essentiell finde und denke, dass es ganz unabhängig davon, ob das mein Promotionsthema ist oder von jemand anderem, viel häufiger noch besprochen werden sollte und viel häufiger eine Bühne verdient hat. Und deswegen bin ich super dankbar und sehr, sehr glücklich, da unter den 3 Nominierten dabei zu sein. Genau, und natürlich auch aufgeregt, was da am Donnerstag passiert.
Voll toll, wir drücken dir die Daumen.
Dankeschön.
Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Welchen Tipp würdest du Schülerinnen und Schüler geben, die vielleicht auch in der Tech-Welt arbeiten wollen, vielleicht aber auch nicht coden wollen, sondern im sozialen Bereich arbeiten wollen? Welche Tipps hast du für uns?
Also ich glaube, ich würde sagen, trust the process. Ich habe, also wenn ich so zurückgucke, als ich Abi gemacht habe, ich hätte das nie gedacht, dass ich irgendwann hier bin. Und auch meine ganzen Freunde und Freundinnen nicht. Also die sind auch bis heute sehr überrascht, wie sich das alles so verändert hat. Und ich glaube, wenn man einfach immer so kurze Realitätschecks macht und guckt, bin ich gerade zufrieden mit dem, was ich mache? Fühlt sich das richtig an? Gehe ich da drin auf? Finde ich da irgendwie eine Art Leidenschaft oder Freude? Dann macht man auch das Richtige. Und ich glaube, dann muss man sich auch gar nicht so den Kopf zerbrechen, ob danach was nächst Besseres kommt oder wieder, ob man eine richtige oder falsche Entscheidung trifft. Weil ich glaube, genau das ist das, wofür wir leben sollten oder arbeiten. Also wofür leben nicht, aber arbeiten sollte. Und ja, und auch wenn man Tech interessiert ist, aber denkt, das hat nur was mit Codieren zu tun, also die Angst oder das kann man sich eigentlich, die Angst kann ich nehmen. Das geht auch ohne. Und ich glaube, dass es, beziehungsweise ohne es alltäglich zu nutzen, Grundinteresse muss natürlich da sein und ein Grundverständnis. Und es braucht auch leider immer noch viel Mathe und viel technische Grundlagen, die man schon auch beherrschen sollte, müsste. Aber insgesamt, wenn man das dann geschafft hat im Studium, dann gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, sich mit Technologie zu beschäftigen und das vielleicht auch ein bisschen am Rand zu machen und sich mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Und das finde ich spannend und auch wichtig. Und davon braucht es auch mehr. Also genau. Informatik ist ein super großes Feld. Da gibt es auf jeden Fall Platz für viele, viele Menschen.
Danke, liebe Sophie. Und das war's auch schon. It's a wrap.
People of Tech ist ein Podcast von #IMakeAI, einer Initiative vom Wilms-Gymnasium Delmenhorst. Eure Gastgeberin ist Shanice Hiriaki. Aufnahme und Schnitt Matthias Barth, inhaltliche Beratung, Klaas Vegas.